Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden von und mit Klaus Varias, dem einzigen und besten deutschsprachigen Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Wie in jeder Woche geht es um zwei fantastische Bücher, die etwas gemeinsam haben. Aber davor noch ein herzliches Ni Hao, diesmal aus Taiwan, wo ich jetzt wieder zurück bin. Was die beiden Bücher, bevor ich zu den Büchern und zu dem Thema komme, noch drei, vier Wörter in eigener Sache. Normalerweise versuche ich, drei Podcasts in der Woche aufzuzeichnen, damit ich was auf Vorrat habe. Obwohl der Hörer das nicht weiß, in der letzten Woche habe ich da leider keinen einzigen geschafft, einfach weil er überarbeitet war. Und deswegen geht mir jetzt langsam das Material ein bisschen aus. Macht nichts. Ich hoffe, dass ich diese Woche vier schaffe. Das wäre dann wieder ideal, dann hätte ich genug für ein ganzes Monat. Wie dem auch sei. Also, das Thema und die beiden Bücher dieser Woche, das, zuerst einmal so, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe einfach das Buch Annihilation von Jeff van der Meer beendet und in diesem Buch geht es um einen Landstrich in Florida, in dem seltsame, der sich zu verändern scheint. Also in dem, wie soll ich sagen, normale weltliche Gesetze anscheinend nur begrenzt gelten oder was auch immer, in dem irgendwas Komisches vor sich geht, das allerdings keiner so genau weiß. Und dieser Landstrich, in dem es in diesem Buch geht, das ist dann auch, hat mir auch zum Thema geführt und das ist eben, das Thema ist fremde Erde. Und das geht eben darum, dass sich unsere Welt verändert. Und das zweite Buch, das ich da kurz ansprechen werde, ist Shaga von Ian MacDonald. Kurz deswegen, weil ich das Buch schon vor Jahrzehnten gelesen habe. Also muss das 1995 gewesen sein. Und ich mich leider nur noch ein bisschen nebulös daran erinnern kann. Und auch im Internet nicht unbedingt etwas finde, was mich da jetzt weiterhilft, geistig. Kommen wir kurz mal zum Thema, wie gesagt. Die Welt, die sich verändert, die Welt, die uns fremd wird. In Aria X ist das eben der wesentliche Punkt drinnen. Und auch in Shaga ist das so, nur gibt es dafür andere Gründe. Ich würde davor sagen, weil ich über Shaga weniger sagen kann, dass wir mit diesem Buch anfangen. Und ja, bevor wir mit dem Buch anfangen, fangen wir natürlich wieder mal mit dem Autor an. Drei, vier Wörter zu dem. Ian MacDonald ist 1960 geboren, von Vater Irin, Mutter Schottin oder umgekehrt. Jedenfalls kommt er aus England oder genau gesagt, er ist in Manchester geboren. Er hat seine Jugendjahre in Belfast verbracht und das ist insofern von Bedeutung, weil eben in seinen Büchern dieser postkoloniale Stil, weil eben Nordirland ist auch im Prinzip eine Kolonie von England auf Irland, diese postkolonialen Ansichten oder diese postkoloniale Setting eben eine gewichtige Rolle spielen und damit kommen wir dann auch gleich zum Buch. Und zwar schaut das in dem Buch so aus, dass auf der Erde etwas eingeschlagen wird, das, sofern ich mich richtig daran erinnere, in der deutschen Umsetzung als biologischer Packen bezeichnet wird. Und was das genau ist, weiß es keiner. Also wo ist es eingeschlagen? Es ist eingeschlagen in der Nähe vom Kilimanjaro in Afrika. Und ja, dieser Einschlag, dieser so Art Meteoriteneinschlag, der hat eben irgendwas Biologisches freigesetzt, das eben beginnt, die ganze Welt, zumindest mal die nähere Umgebung um den Kilimanjaro herum zu verändern. Also, wie soll man sagen, die Pflanzen verändern sich, die Geologie verändert sich, die Geografie, also Berge werden zu Tälern, es ist alles, es passiert irgendwas. Aber was da genau passiert und warum da genau irgendwas passiert, das weiß keiner so genau. Das Ganze hat scheinbar einen außerirdischen Ursprung, aber es ist unklar, warum da irgendwas passiert. Ist es eine Invasion, ist es eine so eine Art Virus? Ist es ein Geschenk an die Menschheit oder keine Ahnung? Jedenfalls, dieser Chaga liegt da in Afrika. Es ist eine ganze Region, in denen komische Dinge passieren. Und natürlich ist das ganze Sperrgebiet, weil das ist natürlich Afrika. Also wenn das in Amerika runtergegangen wäre, wäre es natürlich Sache der amerikanischen Regierung. Und weil es in Afrika runtergegangen ist, jetzt ist es natürlich Sache der amerikanischen Regierung. Und zwar in der Form der UNO mehr oder weniger. Also die Situation in Afrika rund um den Kilimandscharo schaut eben so aus, dass wir dieses Gebiet haben, in dem irgendwas vor sich geht. Und es ist Sperrgebiet, das eben von, lass mich lügen, UNO-Blauhelm-Truppen bewacht wird. Die ganzen Einheimischen werden weggetrieben von Chaga, von dem man sowieso nicht genau weiß. Also, das muss ich dazu sagen, Tiere und Menschen werden von diesen Chaga-Anstellern nicht angegriffen bzw. verändert oder was weiß ich was. Oder jedenfalls nur in einem sehr geringen Maße. Jedenfalls schaut es trotzdem so aus, dass die Leute um das Chaga herum vertrieben werden. Und weil dieses Chaga eben wächst, werden immer mehr Leute vertrieben. Und wir stoßen auf unsere Protagonistin. Und das ist schon mein erstes Problem. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich habe sie im Internet nicht gefunden. Tut mir wirklich leid. Jedenfalls ist die eben eine Afrikanerin, die eben vertrieben wurde und in Mombasa lebt. Und Mombasa ist wirklich ungemütlich zu dieser Zeit, weil es eben voll ist mit Warlords und Gangs und Kriminalität und was weiß ich was. Jedenfalls bekommt sie dann die Möglichkeit, nach London, tja, zu emigrieren, zu flüchten oder was auch immer. Jedenfalls landet sie dann in England und lebt dort halt ihr Leben, bis eines Tages ein Bombenanschlag stattfindet wegen irgendwas. Und tatsächlich wird sie verletzt, unsere Protagonistin, und erst bei dieser Verletzung stellt sich eben heraus, dass sie nicht mehr ganz menschlich ist. Also sie ist von diesem Chaga berührt worden, und ja, sie ist also nicht mehr Mensch, sondern eine Art Kontamination, und sie wird natürlich umgehend des Landes verwiesen und landet wieder in tja, in Afrika, in Mombasa, also, und sie ist eben in der gleichen Scheiße wie vorher, mehr oder weniger. Also, ihr wird keine große Wahl gelassen. Und ja, das ist also das Kernthema von diesem Buch, weil wir haben, wie schon gesagt, Ian McDonald hat eben diesen Entschuldigung, Kolonisierungshintergrund, und der kommt in diesem Buch an zwei Stellen zum Tragen. Zum einen haben wir eben dieses Chaga, das die Erde kolonisiert, unter Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese UNO-Soldaten, diese UNO-Blauentruppen, die ganze UNO-Mission, die sich eben benimmt wie die Axt im Wald, wie das die UNO in fremden Ländern gerne mal tut. Und ja, und wir haben halt diese Protagonistin, die halt an allen Ecken und Enden von dieser Gesellschaft gegängelt wird. Also sie wird von UNO-Truppen vertrieben, von ja aus ihrer Heimat, und in England kann sie eben auch nicht bleiben, weil nämlich Pech gehabt, sie mit diesem Chaga in Berührung gekommen ist. Das heißt, dieses ganze Phänomen Chaga ist eben es wird zumindest versucht, die ganzen, sag mal so, Industrienationen probieren es sich unter den Nagel zu reißen und geben halt einen Scheißdreck auf die ganze Bevölkerungs- oder auf die ganze Bevölkerungsdynamik. Eben, das kommt eben sehr schön zum Tragen, wie eben unsere Hauptprotagonistin in England weilt und dort eben auch behandelt wird wie ein Mensch zweiter Klasse. Und ja, das Schöne an diesem Chaga ist, dass man, wenn man das Buch selber liest, es nicht genau mitkriegt, was es eigentlich macht. Also man weiß, ist es gut, ist es böse? Willst die Erde umwandeln, um halt Lebensraum für eine nachfolgende Alien-Zivilisation zu schaffen? Oder ist es vielleicht, tja, eine Art selbstreplizierende Maschine, die eben genug Lebensraum für alle Menschen schafft? Oder ist es irgendwas komplett anderes? Wer weiß, wer weiß. Und jedenfalls, die Natur des Chagas bleibt eben, wie gesagt, im Buch drinnen nicht wirklich aufgedeckt. Und sein Reiz bezieht eben das Buch aus diesem doppelten Ansatz der Kolonialisierung. Tatsächlich habe ich zu diesem Podcast noch den Wikipedia-Artikel zu Ian MacDonald durchgelesen. Und da steht, tja, drei, vier Bemerkungen über das Chaga drinnen, die vielleicht irgendwas erklären oder auch nicht. Ich werde es mich hüten, da auszusprechen. Jedenfalls das Chaga, das Buch, wie ich das damals gelesen habe, das war nur so mittelmäßig interessant. Das Problem war nämlich, das Buch hat nämlich damals einige Preise gewonnen und es war in aller Munde. Das heißt, ich habe zumindest mal aus anderen Publikationen von diesem Chaga, dieser ganzen Idee gelesen und ich war natürlich hin und weg davon, aber man kriegt in dem Buch nicht unbedingt das, was man erwartet. Also das Chaga selber als sagen wir so, als Ding, das man sehen oder angreifen kann, spielt nicht die Rolle in dem Buch, die ich mir gerne aber davon erwartet hätte. Also das ist jetzt nur die Kritik daran. Moment, habe ich was aufgeschrieben zu dem ganzen Thema? Mal auf meine ähnliche Liste schauen. Afrika. Ja, nee, das war's dann eigentlich schon. Also wie gesagt, das Buch habe ich vor 20 Jahren gelesen und ich habe nur ein bisschen nebulöse Erinnerungen daran. Es ist auf alle Fälle lesenswert, wie alle Bücher gelesen werden müssen. Ja, aber kommen wir dann zum zweiten Buch. Das ist heute halt der Grund, warum ich diesen Podcast heute mache, weil ich dieses Buch erst vor einer Woche beendet habe. Und das wäre dann Annihilation von Jeff Van der Meer. Annihilation bedeutet sowas wie Vernichtung, wenn man es mal übersetzen würde. Ja, bevor wir zum Buch kommen, natürlich wieder vor zum Autor. Jeff Van der Meer ist 1968 geboren, hat eine, tja, belebte Biografie und einer der interessanten Punkte darin ist eben, dass er tatsächlich einen Teil seiner Jugend auf den Fidschi-Inseln verbracht hat. Was, glaube ich, so einiges erklärt im Rückblick. Und tatsächlich ist das kein Unbekannter, jedenfalls mir nicht. Er hat eben dieses Buch Die Stadt der Heiligen und Verrückten geschrieben, was damals ein ziemliches Highlight war für alle, die es gelesen haben. Ich habe es tatsächlich gekauft, aber nicht gelesen, weil das Buch habe ich nämlich einfach so gekauft und es wurde mir tatsächlich als Hardcover ausgeliefert. Und durch meine mobile Lebensweise komme ich einfach nicht dazu, dass ich Hardcover-Bücher lese, beziehungsweise da bin ich damals schon nicht dazu gekommen. Das heißt, so ein Hardcover-Buch, das wiegt zu viel, das nimmt zu viel Raum mit und ich kann es einfach nicht durch die Welt umherumzahlen und deswegen ist es irgendwo liegen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch besitze. Falls doch, dann ich spiele mit dem Gedanken, das doch nochmal zu lesen. Aus verschiedenen Gründen. Jedenfalls, diese Stadt der Heiligen und Verrückten ist ein ziemlich populäres Buch geworden. Und an dieser Stelle muss ich auf einen anderen Podcast verweisen. Das ist der Podcast Schriftsonar. Der hat nämlich einen ziemlich guten ja, eine Podcast-Episode eben zu diesem Buch gemacht. Wer sich dafür interessiert, einfach mal Schriftsonar googeln. Das müsste einer von den ersten 10 Podcasts gewesen sein, wenn ich alles irrt, wenn ich alles täuscht. Aber lassen wir es mal dabei. Kommen wir jetzt zu Annihilation und der Geschichte und dem Buch selber. Und tja, was das angeht, wie gesagt, die tja, wie soll man das sagen? Das tragende Element oder das wichtige Ding in diesem Buch drinnen, das ist natürlich dieses Area X, das Areal X, das irgendwo bei Florida lebt und mit dem irgendetwas nicht stimmt. Oder an diesem Areal sind halt einige oder mehrere Sachen seltsam. Was genau weiß man nicht. Tatsächlich, tja. Da muss ich jetzt ein bisschen hin und her springen. Es ist so, dass in dieses Areal immer wieder Expeditionen entsandt werden. Und das Buch selber ist eben geschrieben aus dem Blickwinkel eines Mitglieds der 12. Expedition. Und tatsächlich ist es so, dass diese Expedition ursprünglich aus 5 Mitgliedern besteht. Und Da kommt mir der Autor schon sehr entgegen, weil die haben nämlich alle keine Namen, sondern nur Funktionen. Nämlich die Psychologin, die Anthropologin, die Biologin, die Vermesserin und die Linguistin. Es wird in dem Buch gleich am Anfang die Vermutung ausgesprochen, dass Namen im Area X eben etwas komplett anderes bedeuten. Und also wie generell der Geisteszustand der Expeditionsmitglieder etwas anderes ist als wie draußen in der wirklichen Welt. Ja, und jetzt muss ich wieder zum Buch zurückgehen. Also wie gesagt, das wird geschildert aus der Sicht der Biologin. Und zwar schaut das so aus, dass die eben ein Journal führt. Und das Buch, das wir lesen, ist nichts anderes als das Journal der Biologin, die eben aus der Ich-Perspektive diese Expedition schildert rein ins Areal X. Und ja, es beginnt auch gleich im Areal X drinnen und verlieren wir am besten mal ein paar Wörter zur Beschreibung von Areal X. Also Areal X, das ist ein Streifen bei Florida, das ungefähr, lass mich lügen, 60 mal 40 Meilen breit ist und in dem seltsame Dinge passieren. Aber welche genau darüber herrscht, Unklarheit, sagen wir es mal so. Jedenfalls haben diese ganzen Expeditionsteilnehmer ein ziemlich seltsames Training hinter sich, das ein Stück weit geschildert wird. Halt, ein Teil ihres Trainings war auch, ihren Namen zu vergessen, weil eben Namen etwas Schlechtes sind im Areal X drinnen. Und was das angeht, also diese Personen, die eben in der Expedition sind, die sind in einem ganz besonderen Mindset, also in einem ganz besonderen Geisteszustand. Und weil eben das Ganze aus der Ich-Perspektive der Biologin geschrieben wird, tja, muss ja mal diesen Geisteszustand beschreiben. Der ist nämlich ziemlich nüchtern. Also muss es ein bisschen ausufern. Normalerweise, wenn wir irgendwas haben, was im Menschen nicht begreifen können, Stichwort Lovecraft, dann endet es normalerweise damit, dass Menschen wahnsinnig werden. Und in dem Buch Areal X, da ist es irgendwie anders gelöst, weil die Biologin vom Ding her, von ihrem Grundwesen her, eine extrem nüchterne Persönlichkeit ist, also sehr eine Beobachterin und die halt dieses Areal X betritt, in der Erwartung alles Mögliche vorzufinden und das dann zu interpretieren. Also die Geisteshaltung der ganzen Expeditionsteilnehmer, die kann man so als Zen-Buddhismus beschreiben, dass sie halt nichts erwarten und alles Mögliche könnte passieren und sie haben auch keinerlei Vorurteile. Teile, sagen wir es mal so, das ist alles ein bisschen, es ist sehr schwammig zu beschreiben. Tja, fangen wir mal ein bisschen mit der Geschichte dieser Expedition an. Ich werde die Elemente dann aufgreifen, wenn sie eben wichtig werden. Tatsächlich, wie gesagt, besteht diese Expedition ursprünglich aus 5 Teilnehmern, von denen aber gleich die fünfte, also die letzte, die Linguistin, die schafft es eben nicht in diese Zone hinein, da alle Expeditionsteilnehmer, bevor sie die Zone betreten, einem Test unterzogen werden, der natürlich wahnsinnig seltsam ist, also so eine Art medizinische, psychologische Untersuchung, bei dem irgendwas getestet haben wird, von dem die Expeditionsteilnehmer gar nicht mal wissen, was diese Tests überhaupt bewirken sollen. Und wie gesagt, wir haben diese Biologin, die halt die Tests sehr nüchtern beschreibt. Es bleibt auch dem Leser, also dem Leser wird nichts, tja, wie soll ich das sagen, dem Leser wird alles haargenau beschrieben im Detail, was eben da kommt. Und der Leser ist mehr oder weniger genauso ratlos wie diese Biologin, sagen wir es mal so. Und die Biologin hat nur eben gelernt, damit umzugehen, mit ihrer Ratlosigkeit. Und der Leser eben noch nicht. Und Daraus entwickelt sich die Chemie in diesem Buch. Und was eben diese letzte Expeditionsteilnehmerin angeht, die Linguistin, die eben ausgeschlossen wird bei diesen Tests, da muss sie jetzt noch gleich mal drei Wörter darüber verlieren. Und zwar, sie wird ausgeschlossen, weil sie nämlich Second Thoughts hatte. Also, wenn man es auf, ich habe das Buch natürlich auf Englisch gelesen, auf Deutsch ist es noch nicht erschienen. Second Thoughts, zweite Gedanken, das kann man auf Deutsch übersetzen. Sie hat sich's anders überlegt, weil sie hat sich's ja, sie hat sich's anders überlegt, sagen wir es mal so. Aber im Kontext mit diesem Areal X heißt natürlich zweite Gedanken, Hintergedanken, noch irgendwas anderes. Also und da kommt doch gleich ein Element zum Tragen, das halt sehr wichtig ist in diesem Buch. Wir haben nämlich diese sprachliche Dichte. Tatsächlich ist das Buch nur 200 Seiten lang, also relativ kurz, aber es ist sehr fordernd zu lesen, wenn man praktisch jedes Wort auf die Goldwaage legen kann, legen muss. Ja, darüber mal später mehr. Also wie gesagt, jetzt haben wir gleich am Anfang dieses Element mit dem zweiten Gedanken, das eben alles Mögliche bedeuten kann im Zusammenhang mit diesem Areal X. Jedenfalls haben wir noch die vier Verbleibenden, die sich eben auf den Weg machen von der Grenze hin zu dem Basiscamp. Was die Grenze angeht, wo diese Grenze jetzt genau verläuft, ist schleierhaft. Genauso wenig wie die Expeditionsteilnehmer wissen, wie sie genau drüber gekommen sind. Das ist alles ein bisschen nebulös. Und jedenfalls, sie erreichen dann das Basiscamp, suchen nach den Überresten der letzten Expedition. Und da fand man halt immer wieder, tja, was mit dem anderen Expeditionen vor ihnen passiert ist. Und ja, diese Expeditionen haben immer sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Manchmal sind die Leute eben zurückgekommen, manchmal sind alle gestorben. Nichts Genaues weiß man nicht. Und sie haben quasi so die Mysterium um Areal X, die haben sich durch diese Expeditionen eher verstärkt, als wieder sie abgenommen haben. Jedenfalls, man ist quasi dann im Basecamp und man muss dann natürlich überlegen, was man jetzt machen soll. Tatsächlich von diesem Basecamp sind zwei Dinge auszusehen. Das eine wäre der Leuchtturm und das andere wäre der Tunnel bzw. der Turm. Tatsächlich scheint es da einen Zugang zu irgendwas zu geben. Und dieser Zugang ist nicht in der Karte verzeichnet und allein schon diese Tatsache löst seltsame Reaktionen unter den Teilnehmern aus, als ob der Tunnel jetzt schon immer da war, ob die Karte falsch ist oder wenn ja, ob sie absichtlich falsch ist oder unabsichtlich falsch ist und so weiter und so fort, ob dieser Tunnel jetzt wichtig ist oder unwichtig. Und wenn ich sage Tunnel-Turm, die Biologin, also unsere Ich-Erzählerin, die spricht nicht von einem Tunnel, sondern die spricht von einem Turm, weil, tja, also realistisch betrachtet ist es ein Eingang, der unter die Erde führt und der Ebenen hat und wo es noch andere interessante Sachen drinnen gibt. Nur sie ist eben unfähig, von diesem Ding als Tunnel zu denken. Sie denkt davon als Turm und sie teilt das auch gleich unverzüglich der Psychologin mit. Tatsächlich ist die Psychologin die, tja, die Anführerin dieser ganzen Expedition, sollte man wissen. Und es entspinnt sich eben eine Diskussion über diese Besonderheit, weil und da gibt sie halt ein bisschen, oder sagen wir so, da gibt man halt ein bisschen Einblick darüber, wie dieses Areal X funktioniert oder funktionieren könnte, einfach indem es Leute, also man weiß nichts Genaues tatsächlich. Also wieso nimmt die Biologin dieses Gebilde als Turm wahr oder sie denkt davon als Turm, obwohl sie ihn richtig als Tunnel beschreibt und wieso nennen es die anderen alle Tunnel und so weiter und so fort. Also was ist das für eine Bewandtnis? Und ja, wir erkennen in diesem Gespräch gleich mal ein paar, ja, wie soll ich das sagen, Spannungen zwischen den Expeditionsteilnehmern, weil eben auch diese Expeditionsteilnehmer jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das heißt, die wissen auch nicht, was sie da erwarten. Und wenn man es gleich bei, sie wissen nicht, was sie erwarten sind, die wissen auch nicht, was sie in diesem Tunnel drinnen erwarten. Jedenfalls im Tunnel finden sie eine Art Wendeltreppe und eine Schrift auf der Wand, auf der Mauer. Und diese Schrift besteht aus aus Lebewesen, anscheinend. Tja, ich weiß nicht mehr genau, Moos oder Kresse, jedenfalls irgendwas Biologisches. Also jemand hat einen Satz in Englisch auf die Turmmauer geschrieben. Einen sehr, 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 sehr seltsamen, ewig langen Satz, der sich immer wieder von oben nach unten zieht. Und ja, an dem Punkt wird langsam klar, warum jetzt diese komische Zusammenstellung und Expedition eben haben. Also wie gesagt, die Biologin, die Anthropologin und die Linguistin. Und die Linguistin ist eben, wäre halt für diesen Satz da die geeignete Person gewesen, aber sie ist eben leider nicht dabei. Und auch da an diesen komischen Satz wird eben wissenschaftlich herangegangen. Nur eben die Biologin sieht ihn aus einem biologischen Blickwinkel und die Anthropologin eben aus einem anderen Blickwinkel. Aber die linguistische Einschätzung fällt eben, deswegen werden halt rundherum Theorien gebildet, sagen wir es mal so. Und tatsächlich vergeht dann die Nacht, am nächsten Tag ist die Anthropologin verschwunden. Laut der Psychologin die Anthropologin ist sich auch anders überlegt und hat sich Richtung Grenze auf den Weg gemacht. Jedenfalls beschließen die drei verbliebenen Mitglieder noch einmal runterzusteigen in diesen Turm-Tunnel. Und nach dem Urheber dieser Schrift an der Mauer zu suchen. Und unten weiter im Turm finden sie eben die Leiche der Anthropologin. Und ja, das sollte ich noch erwähnen, bevor die Psychologin bleibt oben zurück am Tunnel zur Bewachung. Die Biologin steigt nach unten zusammen mit der Vermesserin. Und bevor sie eben nach unten steigen, werden sie hypnotisiert von der Psychologin. Was auch wieder sehr interessant ist, weil eben niemand seine Gedanken erglauben kann. Tatsächlich kriegt das die Biologin nur deswegen mit, weil sie anscheinend am Tag davor irgendeinen komischen Staub eingeatmet hat, von dem sie nicht sicher war, ob der vielleicht biologisch aktiv war. Jedenfalls verdrängt sie nicht die Hypnotisierung, sondern sie kriegt die Hypnose im Wachzustand mit. Und ja, die Psychologin wird dann quasi als Hauptverdächtigte auserkoren. Die hat anscheinend die Anthropologin darunter gelotst in den Turm und diese Anthropologin ist dann in diesen Turm zu Tode gekommen. Ja, soweit mal zur Geschichte. Das dürfte jetzt ungefähr die Hälfte von dem Buch sein, das nicht besonders lang ist. Deswegen lasse ich mal den Rest einfach offen für den Leser, der das Buch eben auch noch lesen kann. Aber man erkennt schon diese Absonderlichkeit des Areal X. Und was genau diesen Turm angeht mit der Schrift an der Mauer, das hat so was Barockes, sagen wir mal so. Oder zumindest empfinde ich das als barock, sagen wir mal. Ja. Und wie gesagt, dieser Van der Meer hat eben dieses andere Buch geschrieben, Die Stadt der Heiligen und der Stadt der Verrückten, wo eben auch ähnliche Elemente auftauchen. Wie gesagt, diese Schrift an der Mauer des Turms, die wird eben von der Biologin eben als, tja, als biologische Notwendigkeit für irgendwas beurteilt. Ja, wie dem auch sei. Vielleicht muss ich noch drei, vier Wörter über die Dings, die Biologin verlieren. Tatsächlich erzählt sie immer wieder Rückblenden. Also sie erzählt von ihrer Kindheit, sie erzählt von ihrer Heirat. Das sind so die zwei wichtigen Elemente in ihrem Leben. Und als Kind hat sie eben in einem Haus mit einem Swimmingpool gewohnt. Und dieser Swimmingpool war eben, ja, der ist nie sauber gemacht worden, das Wasser ist nicht gewechselt worden. Jedenfalls hat sich dort über die Zeit eine Art Biotop gebildet. Das heißt, Schilf ist gewachsen, Frösche haben sich niedergelassen, Fische und was weiß ich was alles. Und sie erzählt eben, wie sie damals schon als Kind stundenlang an diesem Pool verbracht hat und immer die Lebewesen darin beobachtet haben. Hat und da hört man schon heraus, dass diese Biologin halt geistig ziemlich seltsam. Also sie ist eine sehr distanzierte Persönlichkeit zu allem. Was vor allem später noch in diesen Kapiteln, die halt ihre Hochzeit, ihre Heirat, also ihre Ehe, die sich mit ihrer Ehe beschäftigen, da kommt das noch mehr zum Tragen. Ihr Ehemann, der auch keinen Namen hat in diesem Buch, ihr Ehemann war bei der 11. oder 10. Expedition mit dabei. Also der war nämlich, glaube ich, Sanitäter, als mit hineingegangen in dieses Areal X. Und tatsächlich, was mit dieser Expedition passiert ist, alle Expeditionsteilnehmer, die sind am gleichen Tag erschienen in ihrer Heimatstadt, also in ihrem Zuhause, in ihren Häusern, und haben sich nicht großartig über das Areal X geäußert. Und das ist halt so, und beschrieben wird halt aus der Sicht der Biologin, ihr Ehemann nach dieser Rückkehr aus dem Areal X. Dieser Ehemann verstirbt dann ungefähr ein halbes Jahr später. Und die Biologin nimmt das eben zum Anlass, sich auch zu bewerben als, na, als was denn? Als Expeditionsteilnehmerin rein in dieses seltsame Areal X, wo in dem halt, tja, Dinge komisch ablaufen. Jetzt muss ich, jetzt glaube ich halt wirklich genug über die Story verraten. Also wir haben diese Expedition, diese Abenteuer-Expedition. Ihr müsst es einfach noch, über ein paar Elemente aus der Geschichte reden, weil ich glaube, das bringt uns mehr, als wenn ich jetzt die Geschichte da durchkaue. Wie gesagt, die Sprache ist extrem wichtig in diesem Buch. Und ich muss sagen, es ist wirklich anstrengend zu lesen. Ich bin inzwischen so weit, dass ich, tja, zwei von drei Büchern lese ich auf Englisch, und ich stelle mir fest, dass einige Bücher eben leichter zum Lesen sind, andere schwerer. Und bei dem Buch ist es so, wir haben da diese hochkompaktierte Sprache. Wir haben so viele, also all diese Wörter, von denen alle Wörter wichtig sind oder die halt einen Rückschluss auf dieses Areal X zulassen. Wie gesagt, wir haben diesen ganz besonderen Geisteszustand der Biologin, diese Distanziertheit, sogar diese Distanziertheit zu alltäglichen Dingen. Und man fragt sich natürlich, wenn man diese Hypnose der Psychologin mitbekommen hat, wie viel von ihrer Psyche da überhaupt echt ist oder auch nicht. Das ist so ein Punkt davon. Also ja, wie gesagt, die Sprache zieht sich durch das ganze Buch und eben ganz besonders in dieser Analyse der Biologin. Die analysiert nämlich alles. Und was sie da analysiert, das muss ich doch noch ein bisschen was über das Areal X erzählen. Was dieses Areal so besonders macht, bleibt unausgesprochen, auch in diesem Buch. Tatsächlich, wenn wir es rein vom Ding her nehmen, von dem, was es ist, dieses Areal X, das ist ein sogenanntes, zumindest die Biologin bezeichnet es so, ein Biotop des Übergangs. Also, wer sich jetzt darunter nichts vorstellen kann, zum Beispiel ein Gezeitentümpel wäre auch ein Übergangsbiotop. Wir haben den einen Lebenszustand, der halt quasi wasserlos ist, und andere im Meer, und man hat halt dieses Dazwischen, diese Biotope, wo sich diese Grenz Stellen, wo sich Dinge berühren. Und wir haben eben dieses Areal X Server ist eben, wie gesagt, in Florida. Und es gibt aber einen Haufen veränderte Biologie. Jetzt nicht so unbedingt, was weiß ich was, Füchse mit 8 Füßen, aber doch Sachen, die da auftauchen, die man nicht unbedingt dort vermuten würde. Also ein Nadelwald mit Flüssen, die ihn noch ziehen, und diesen Flüssen sind zum Beispiel Delfine drinnen, was schon einen relativ fremdartigen Eindruck hinterlässt. Obwohl ich jetzt nicht sagen kann, ob das normal ist für Delfine, dass sie in Florida Flussmündungen bevölkern. Also weiß ich leider nicht. Aber wir bekommen halt durch die Biologin eine ziemlich akkurate Beschreibung der Biologie in diesem Areal X. Und wo eben diese Besonderheit liegt in diesem Areal X, das ist eben ein bisschen fraglich. Also es wird, wie gesagt, alles auf die Goldwaage gelegt. Und dieser Tunnel ist eben ein ziemlicher Ausreißer, weil dieser Tunnel eben nicht seltsam ist, sondern es ist ein reales Ding, wo die Expeditionsteilnehmer nicht nur einmal, sondern mehrmals reingehen und in dem seltsame Dinge passieren, die halt in der Natur so nicht passieren. Also wie gesagt, diese Schrift an der Mauer, die eben einen komischen englischen Gebrabbelsatz ergeben, der vielleicht Sinn macht oder vielleicht auch nicht, wer weiß, das ist halt mit dem Gedankenset der normalen Welt eben nicht mehr zu erklären. Ja, aber belassen wir es dabei, bevor ich mich noch da verrede bei diesem Buch. Was haben wir da noch? Tja, zum Thema und zum Vergleich der beiden Bücher. Wir haben in beiden Büchern eine Welt, die sich verändert, wobei das beim Buch Chaga fast schon offensichtlicher ist. Also da wird nicht groß um einen heißen Brei herumgeredet. Wir haben diesen Brocken, der eben einschlägt in Afrika und er wird halt analysiert und er wird eben interpretiert. Was er genau macht, wir wissen es zwar nicht genau, aber er ist zumindest mal irgendwas, was da ist und was die Leute nicht komplett dumm macht. Die Leute in Chaga, die sind schon vorher dumm. Also ich sag, wir haben diese Amerikaner, diese UNO-Regierung in Afrika und um wahnsinnig zu werden, brauchen die keinen außerirdischen Brocken, der dort einschlägt. Im Gegensatz zu Areal X. Es wird eben dort schon die Frage aufgeworfen, wie weit sich das Areal überhaupt erstreckt. Also von innen her scheint es nicht wirklich eine Grenze zu haben und man muss sich natürlich fragen, wie weit das Nachdenken über das Areal X eine schon ins Areal hineinzieht. Das ist ein bisschen witzig. Ich habe tatsächlich auf der Standard eine Rezi zum Nachfolger gelesen. Das müsste Authority sein. Und wird eben dieser Punkt angesprochen. Bei dem Nachfolger Authority geht es eben nicht, also geht es auch schon ein bisschen um diese 12. Expedition ins Areal X hinein. Aber es geht eben auch um diese Behörde, die sich mit dem Areal X beschäftigt und natürlich außerhalb vom Areal X sind, aber anscheinend sind eben dort auch schon alle Leute komplett seltsam drauf, sagen wir es mal so. Was eben so ein Indiz ist, dass wenn man sich mit Seltsamen beschäftigt, man nicht unbedingt einen normalen Geisteszustand hat und umgekehrt, wer keinen normalen Geisteszustand hat, der gehört auch schon ein bisschen zum Areal X dazu. Um es mal kurz zu sagen, was mich gleich zu den ähnlichen Büchern gibt, bringt. Und ja, um es kurz zu machen, das Buch, das ich natürlich auch nicht gelesen habe, aber mit dem ich da viel Ähnlichkeit vermute, das ist der Kristallwald von Ballard. Da geht es halt auch in Afrika um einen Wald, der irgendwie kristallisiert, nur dass es mit dieser Kristallisierung eben nicht getan ist, sondern dass auch die Leute, die um diesen Kristallwald herum leben, existieren oder sich mit diesem Kristallwald beschäftigt, dass die eben geistig in diesen Kristallwald hineingezogen werden. Das ist, eins der Urgesteinbücher der Science Fiction beziehungsweise der sogenannten New Wave. Zur Erklärung, früher einmal war Science Fiction Raumschiffe, die im Weltraum hin und her fliegen. Und mit diesem Buch tatsächlich wurde eine Trendwende eingeleitet, so eine Trendwende ins Innere. Also wie gesagt, ein Wald, der kristallisiert in Afrika und der seltsame Dinge mit Menschen macht, das ist natürlich mal was komplett anderes und es war damals etwas, was nicht da gewesen ist. Und ich habe leider ein Problem mit Ballard, ich kann ihn nicht ertragen. Der Typ ist seine Bücher machen mich krank. Ich habe andere Bücher von ihm gelesen, die sind alle so deprimierend. Ich kann das nicht lesen, ohne dass mir schlecht wird. Ja, tut mir leid. Und das wird der Kristallwald wohl auch ungelesen werden, denn zwar müssen alle Bücher gelesen werden, aber eben nicht von mir. Was mich gleich zu dem zweiten Buch bringt, wo ich da Parallelen sehe, obwohl ich gar nicht weiß, ob das ein richtiges Buch ist. Ich glaube, das war eine Novelle oder so. Jedenfalls handelt es dabei um die Farbe aus dem All von Lovecraft, wo eben auch ein Meteor in der Erde einschlägt, der eben, eine neue Farbe in sich trägt, eine neue Farbe verbreitet, die eben Menschen noch nie zuvor gesehen hat und die auch komische Sachen macht. Und wer den Namen Lovecraft kennt, der weiß natürlich, dass das kein netter und freundlicher Meteor war. Das ist komplett unmöglich, dass es sowas gibt bei Lovecraft. Ja, wie dem auch sei, aber wir haben eben auch diesen Einfluss, der eben die Welt verändert und jetzt nicht nur So, Menschen in Zombies verwandelt oder sowas, das ist, wäre viel zu trivial für das Thema. Und noch ein Buch habe ich da gefunden, das sich mit einer ähnlichen Thematik auseinandersetzt. Und das ist Hobbs Land von Sherry S. Tepper. Von Sherry S. Tepper, diesen Zyklus Gras, den habe ich schon durchbesprochen und schon gesendet. Und das zweite Buch in diesem monströsen Weltenzyklus. In diesem zweiten Buch geht es halt auch um eine Welt, in der es anscheinend schon sowas wie Leben gibt oder auch nicht. Also es ist Berlin immer schwer zu sagen, ob es das gibt oder nicht. Jedenfalls trittet auch dieser Planet, Leben, Region, was auch immer, mit den Menschen, die darauf leben, in Kontakt. Und ob das gut oder schlecht ausgeht, tja, kann der Leser für sich selbst herausfinden. Mir ist das Buch sehr gut gefallen, wie generell ich die drei Bücher von Sherry S. Tepper nur wärmstens empfehlen kann. Also Gras, Hobsland und Toleranz sollte man auf alle Fälle gelesen haben. Ja, was jetzt die Verfügbarkeit der beiden Bücher angeht, Chaga ist wie gesagt 1995 erschienen. Und ist jetzt, glaube ich, nur noch antiquarisch zum haben. Das Buch war ja nicht so populär, dass es eine Neuauflage überlebt hat. Als E-Book gibt es das natürlich leider auch nicht. Dafür gibt es zumindest mal, es hat man eine deutsche Ausgabe davon gegeben. Weil das war damals noch so, da haben tatsächlich deutsche Verlage englische Autoren übersetzt. Das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Wie dem auch sei, was das andere Buch angeht, Annihilation von Jeff Vandermeer. Ich habe es als E-Book, als Englisches gelesen. Da kostet es, glaube ich, nur 3,20 € oder so. Jedenfalls, ich kann das Buch auf Englisch nur Leuten empfehlen, die echt Englisch drauf haben, sagen wir es mal so, die sehr gut Englisch sprechen, weil in dem Buch muss man wirklich alles auf die Goldwaage legen. Da passiert nicht einfach irgend sowas. Die Biologin macht nicht einfach nur so eine Beobachtung. Es ist alles wichtig, was in diesem Buch passiert. Es ist alles aufgeladen. Und die Natur von Areal X, die ich jetzt so gar nicht beschreiben kann in diesem Podcast, die erschließt sich vor allem in der Sprache, in der Gedanklichkeit und in dieser analytischen Methode der Biologin. Ja, aber wie gesagt, sollte man lesen, wenn man echt gut in Englisch ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Buch zumindest auf Deutsch übersetzt wird. Dafür ist es einfach zu positiv aufgefallen. Ja, aber das war's dann für diese Woche, denke ich mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören!